Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Kleine Kraft.
Hallo zusammen, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere heutige Sendung. Mikros Dynamis, eine kleine Kraft, das ist einerseits der Name unserer Sendereihe und gleichzeitig ist es aber auch eine Art Bekenntnis. Wir Radiomacher sind uns stets der Abhängigkeit von unserem treuen und heiligen Gott bewusst. Unsere Kraft ist wirklich, wirklich sehr klein. Das wird immer wieder deutlich, eigentlich während aller redaktionellen und technischen Schritte, die wir gehen müssen, damit eine neue Sonntagssendung entstehen kann. Wir haben es diesmal wieder geschafft, Gott sei Dank, und fast hätte ich gesagt Sundays for Future. Fällt mir gerade so ein, da könnten jetzt wahrscheinlich nicht alle drüber lächeln, aber auch das ist eigentlich zutreffend. Sundays for Future, die Sonntage für unsere Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Sonntag mit uns und mit unserem christlichen Radioprogramm verbringen. Ohne Sonntage gibt es nur Werktage. Deswegen wünsche ich mir und wünschen wir uns, dass Sie innerlich auftanken und so richtig durchatmen können an diesem Sonntag. Unser Gebet ist, dass Sie durch die Inhalte unserer Sendung angesprochen werden und dass der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, dadurch verherrlicht wird. Zu Beginn der heutigen Sendung hören Sie einige Verse aus dem 37. Psalm. Wir haben ja bereits in der letzten Sendung einen Abschnitt aus Psalm 37 gehört. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Die Verse 1 bis 11 behandelten zwei Menschengruppen, diejenigen, die ihr Vertrauen auf Gott setzten und wiederum Menschen, die gar nicht so sehr nach Gott fragen und die vielleicht sogar vorsätzlich Böses tun. Heute hören Sie Vers 16 und fortfolgende aus Psalm 37. Gleich danach kommt ein biblischer Impuls von Peter Heinrich mit einer Frage, die Sie sich vielleicht schon einmal gestellt haben. Wer bin ich? Der letzte Programmpunkt der heutigen Sendung ist ein weiterer Abschnitt des Interviews mit Elisabeth Merz vom Verein Hilfe für die Massai. Am Mikrofon Alexander Schmidt. Lieber wenig besitzen und tun, was Gott will, als in Saus und Braus leben und Gott verachten. Denn wer sich dem Herrn widersetzt, den lässt er scheitern. Aber er kümmert sich liebevoll um alle, die treu zu ihm stehen. Tag für Tag sorgt er für die Menschen, die von Herzen aufrichtig sind. Er gibt ihnen ein Erbe, das für immer Bestand hat. In Zeiten der Not überlässt er sie nicht dem Elend. Sogar dann, wenn Hunger herrscht, werden sie satt. Die Gottlosen jedoch gehen zugrunde. Ja, die Feinde des Herrn verschwinden so schnell, wie Wiesenblumen verblühen. Wie Rauch werden sie vergehen. Der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Doch wer Gott gehorcht, ist großzügig und schenkt gerne. Menschen, die Gott segnet, werden das Land besitzen. Ausrotten aber wird er alle, die unter seinem Fluch stehen. Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, dann verdankt er das dem Herrn, der ihn liebt. Selbst wenn er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich war einmal jung, doch nun bin ich ein alter Mann. Und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Im Gegenteil, immer konnte er schenken und ausleihen, und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Es folgt ein biblischer Impuls von Peter Heinrich. Der herausfordernde Titel lautet hierbei: Wer bin ich?
Wann bin ich wirklich ich? Wie findet man das echte, authentische? Und was ist das überhaupt? Fragt die Wochenzeitung Die Zeit in ihrer Ausgabe vom 14.08.2014. Vorbei seien die Zeiten, in denen stabile soziale Gefüge unsere Identität bestimmten. Geradezu von einem Kult des Authentischen spricht der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Gibt es so etwas wie unser wahres Gesicht? Besitzen wir einen unverwechselbaren Persönlichkeitskern? Oder müssen wir uns mühsam immer wieder selbst erfinden? Wird die Suche nach dem Kern selbst zur Selbstquälerei? So der Leitartikel der Wochenzeitung. Die Frage nach der Identität erscheint geradezu als Symptom unserer Zeit. Gefragt nach etwas wird meistens dann, wenn es zum Problem geworden oder verloren gegangen ist. Das Fremdwort Identität kommt vom lateinischen Demonstrativpronomen idem, eben der, ein und derselbe. Identität meint dann mit sich selber übereinstimmen und insofern echt sein. Aber wann bin ich das? Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer schrieb im Militärgefängnis Berlin-Tegel 1944 das Gedicht »Wer bin ich?« Es endet mit den Zeilen »Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott.« Bonhoeffer hat seine Identität inmitten lebensbedrohlicher Umstände offensichtlich in der Beziehung zu einem Du gefunden, in der Beziehung zu dem, der ihn geschaffen hat und ihn deshalb genau kennt. Dietrich Bonhoeffer erfuhr dieses Du in der unverbrüchlichen Liebesbeziehung Gottes zu ihm in Jesus Christus. Auch mit seinen Selbstzweifeln wusste sich Bonhoeffer bei Gott aufgehoben. Und diese Beziehungsidentität hatte für ihn über den Tod hinaus Gültigkeit. Als Bonhoeffer am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg nackt zum Galgen gehen musste, lautete sein letzter Satz: »Das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens.« Wenn das wahr ist, dann würde das bedeuten, dass wir dann wirklich zu uns selbst kommen, wenn wir den Gott kennenlernen, der in seinem Sohn Jesus Christus ganz zu uns gekommen ist, damit wir aus dem Irrgarten und der Selbstquälerei der Selbstfindung nach Hause finden können. Dieser Jesus Christus war authentisch bis zu seinem Tod am Kreuz. Und er ist es über den Tod hinaus. Denn er lebt als ein und derselbe, als der Gott, der von sich sagt: Ich bin, der ich bin. Peter Heinrich, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Idar-Oberstein.
Sie hörten soeben einen biblischen Impuls von Peter Heinrich. Der nächste Programmpunkt der heutigen Sendung ist ein weiterer Abschnitt des Interviews mit Elisabeth Merz vom Verein Hilfe für die Massai. Sie hören den zweiten und letzten Abschnitt des aktuellen Interviews mit Elisabeth Merz. Der Verein Hilfe für die Massai e.V. unterstützt seit 1997 im Norden Tansanias ein Entwicklungs- und Bildungsprojekt, das durch Spenden und Patenschaften aus Deutschland finanziert wird. Die Massai sind Nomaden im Grenzland von Kenia und Tansania. Sie sind weit über die Grenzen Afrikas hinaus berühmt für ihre Kultur und als Krieger in der Savanne. Die Massai sind ein Nomadenvolk. Ihr Lebensraum ist heute in weiten Teilen als Massai-Steppe bekannt. Im Lauf der Geschichte mussten die Massai laufend ihre Steppe gegen andere eindringende Stämme verteidigen und sich behaupten. Mit Erfolg, denn die Massai sind bei den übrigen Stämmen gefürchtet und gelten als ein hochmütiges und kriegerisches Volk. So konnten sie sehr lange unbehelligt von fremden Einflüssen in ihrer traditionellen Weise leben. Hören Sie jetzt Teil 2 des Interviews mit Elisabeth Merz.
Während deines Aufenthalts jetzt in Deutschland, du warst ja mit Angelika Wohlenberg unterwegs und du hattest auch einige dieser Massai-Krieger dabei, praktisch, oder ihr hattet die Massai-Krieger dabei. Was haben die eigentlich erzählt, was haben die vorgetragen oder was haben die gezeigt? Genau.
Also ich glaube, was die Menschen ausstrahlen, das ist wahnsinnig starke Herzlichkeit und Offenheit und ja, die einfach so auf alle Menschen so wirkt. Die machen ja keinen Unterschied, das ist das eine. Das andere ist, dass sie so richtig traditionell auftreten können, zum einen mit ihrem Äußeren, mit ihrem Outfit, in ihren traditionellen Kleidung und auch, wir haben ja dann auch immer Lieder, die haben immer Lieder gesungen, auch in ihrer Sprache. also Männer und Frauen gemischt, und dann haben die auch wirklich so gesungen, wie die Maasai das halt machen würden in diesem Rhythmus, in dieser Stimmlage, auch mit diesen Tänzen oder Schreien zwischendurch, wie Maasai das so machen, obwohl das jetzt Lieder ja entweder zur Ehre Gottes waren oder einfach Lieder, die das neue Leben beschreiben, was sie in Jesus gefunden haben. Das wirkt sehr, finde ich, auf die Leute, und dann haben sie auch immer erzählt aus ihrem Leben, entweder wie sie eben Christen geworden sind oder was sie jetzt so machen und wie sie Gott erleben in ihrem Alltag oder was sich überhaupt, wie ihr Leben so aussieht als Maasai, auch als Maasai, der Christ ist, der Jesus nachfolgt. Ja, das kommt in der Regel sehr authentisch rüber, weil die das so leben. Ja, das ist das Besondere.
Wie ist denn das jetzt von außen betrachtet? Also wenn ich jetzt 5 Afrikaner sehe, dann, und einer davon ist ein Maasai. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, dieser Mann ist ein Maasai. Also wenn die alle die gleiche Kleidung tragen zum Beispiel. Oder wie erkennst du eigentlich die Maasai? Also wenn du jetzt in Afrika unterwegs bist zum Beispiel, wie sieht man das? Oder ich habe jetzt keinen Einblick in diese Kultur zum Beispiel der Maasai.
Also ich glaube, wenn die einfach im Volk unterwegs sind, ohne ihre traditionelle Kleidung, also sag ich mal mit Hose und Hemd oder T-Shirt, dann ist es schwierig. Also dann muss man die Leute gut kennen, um auch so ein bisschen Merkmale der einzelnen Stämme sagen zu können. Also da muss man dann noch länger im Land leben, glaube ich, dann kann man das. Maasai sind schon markant, weil sie eben ein nilotisches Volk sind. Also sind auch normalerweise heller. Also kommen halt von der Nilgegend, sind da runtergewandert, sind von der Haut her ein bisschen heller als die anderen Afrikaner. Von daher fallen sie auf, und halt ihre ganze Statur und die ausgeprägten Wangenknochen und das schmale Gesicht. Meistens haben sie auch sehr schmale Nasen. Also eher so nordostafrikanische Züge. Von daher, man kann die schon auch erkennen, aber nicht notwendigerweise. Da muss man schon länger im Land sein und die Stammesmerkmale so ein bisschen einordnen können.
Zähl mir bitte auf ein paar Dinge, die du am meisten vermisst hast in deinem Heimataufenthalt, praktisch hier in Deutschland, was dir gefehlt hat.
Ach, die Leute, die ja wir sind da ja wie eine Familie auf dem Compound, die Kinder, das ist halt einfach so ein gemeinsames Leben, und es hat so einen ganz eigenen Rhythmus. Es ist, finde ich, immer ganzheitlicher, weil ich da ja richtig mitlebe dort und jetzt nicht wie hier meistens irgendwo hinfahre ins Büro, dann geht man da arbeiten, dann fährt man wieder heim und dann muss man seinen Alltag organisieren, sondern das ist irgendwie, es vermischt sich mehr. Gleichzeitig muss ich nicht so viel machen, was mit meinem Alltag, was ich hier machen müsste, weil wir auch jemanden angestellt haben, der jetzt putzt und kocht. Und so, das heißt, ich habe mehr Zeit für dienstliche Aufgaben dort. Aber ich glaube, ich vermisse eben dieses Familiäre. Ja, und diese Herzlichkeit der Menschen, wobei ich mich jetzt nicht beklagen kann über die Herzlichkeit meiner Freunde hier, das jetzt nicht. Und so, dass das einfache Leben, was einem auch manche Entscheidungen einfach abnimmt. Man braucht gar keine Entscheidungen treffen, weil es halt so ist. Kann man ja nichts dran ändern. In der Situation, in der ich bin, also wenn ich so einfach da lebe. Also ich brauche mich noch nicht einmal dafür interessieren, ob ich heute Abend in ein Restaurant essen gehe, weil es da einfach keins gibt auf dem Dorf. So was, solche Sachen. Oder mich mit einer Freundin, gut, ich kann die Leute besuchen zu Hause, das kann man immer, aber nicht so wie hier, dass man jemanden anruft oder eine Nachricht schickt und sagt, hast du Zeit, oder irgendwas ausmacht. Das gibt es da auch nicht so. Dass der Terminkalender voll ist mit lauter Terminen, die man hat. Das war halt am Anfang in der Zeit hier auch nicht, ne, durch Corona, aber das hat uns ja alle betroffen, dass da jeder so mehr für sich war. Das habe ich schon auch genossen, weil das hat mir gut getan in der Zeit. Aber nach einer Weile sehnt man sich natürlich auch wieder nach Gemeinschaft, auch nach geistlicher Gemeinschaft, die gemeinsamen Andachten, die in der Schule, also morgens stattfinden oder auch abends, wenn wir uns zum Gebet getroffen haben.
Du hast ja geplant, in einer Woche nach Tansania zu fliegen. Wie sicher ist denn dein Flug?
Also nach dem, was ich bisher weiß, ist der Flug schon sehr sicher. Es gab eine Zeit lang, gab es ja gar keine Flüge, so gut wie keine. Oder nur sehr umständlich, wenn man musste dreimal umsteigen, bis man endlich in Tansania war. Aber inzwischen gibt es wieder ganz normale Linienflüge, aber nicht so häufig wie vorher. Genau.
Und du musst bestimmt auch diesen Test machen, oder wie ist das auf Antikörper?
Ja, genau. Tansania erwartet auch, dass man einen negativen Corona-Test vorweist, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das heißt, ich kann hier jetzt zum Hausarzt gehen und den machen lassen. Oder ich könnte ihn auch am Flughafen machen lassen. Dann dauert es halt ein paar Stunden und die schicken mir das Ergebnis dann aufs Handy. Genau. Also ich glaube, das wäre auch möglich.
Du hast damals auch erzählt, dass du diese Patenschaften verwaltest. Wie schaut dieses System bei euch aus? Wie kann man eine Patenschaft übernehmen?
Ja, genau. Vielleicht noch kurz zur Schule. Also unsere Primary School, einschließlich Kindergarten, unterhält, im Moment haben wir so 360 Kinder. Wir nehmen 30 Kinder pro Jahrgang auf, 20 Mädchen und 10 Jungs. Und für diese 30 Kinder suchen wir Pateneltern. Wir haben dann auch immer noch zusätzlich 5 Selbstzahler, also Eltern, die selber zahlen für ihre Kinder. Und diese Kinder, die werden, also sagen, wird so eine Art Interview gemacht und ein Brief geschrieben, ein Bild gemacht. Und dann gibt es auf der Website, auf unserer Homepage www.masai.org eine Seite, wo man eben Kinder sieht, die da vorgestellt werden. Und man kann das auch per Online oder man kann das online auswählen oder man wendet sich dann eben an das deutsche Büro. Aber das findet man dann alles auf der Homepage. Und ja, es ist eigentlich sehr einfach. Und im Monat kostet es ab diesem Jahr jetzt 35 Euro, eine Patenschaft. Wenn es ein Kind ist, was an einer Secondary School ist oder an einer Schule mit Internat, dann ist es der doppelte Patenschaftsbetrag. Eben durch die Versorgung, ja, also sie werden ja rund um die Uhr dort versorgt, ist es einfach teurer. Genau.
Also der Betrag 35 Euro, dafür kann das Kind Montag gehen. Bis Freitag zur Schule.
Genau. Davon wird alles bezahlt, was an Unkosten anfällt, also die ganzen Gehälter der Lehrer und der anderen Angestellten, sowie Köche, Wächter, die Lebensmittel fürs Essen, die bekommen ja morgens ein einfaches Frühstück und auch ein einfaches Mittagessen und auch die Lebensmittel, habe ich jetzt glaube ich schon gesagt. Was noch? Schulmaterial natürlich, Bücher, zum Teil Hefte. Die Kleinen bekommen auch die Hefte ausgehändigt. Ja, was man halt so braucht.
Du hast mir vorhin erzählt, dass du dich auch mit ehemaligen getroffen hast, also ehemaligen Mitarbeitern. Gibt es bei euch sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr, das man abarbeiten kann? Oder wie kann man sonst vor Ort unterstützend tätig sein?
Also man kann uns verschieden unterstützen, einmal durch Patenschaften, dann natürlich durch Spenden, dann auch durch praktische Mitarbeit. Es geht aber am besten, wenn man dann ein bisschen länger im Land ist, weil man dann auch so ein Arbeitserlaubnis braucht. Da gibt es auch unterschiedliche. Und wir haben jedes Jahr immer Volontäre, so Freiwillige, die für ein Jahr bei uns sind und über eine christliche Organisation kommen. Es gibt auch einige, die so Kurzzeiteinsätze machen und da sind wir jetzt nicht so, es kann irgendjemand sein, also da sind wir jetzt nicht so wählerisch, sage ich jetzt mal, dass man, es müssen halt Leute sein, die sich da bereit sind, gut einzugliedern, dort vor Ort. Ja, und da kann man mitarbeiten und uns unterstützen, entweder im Bereich der Bildung an der Schule mit den Kindern oder auch quasi in der Freizeitbeschäftigung für die Kinder. Im Sport und Spiel oder Filme schauen oder Bibelarbeiten machen, was auch ganz unterschiedlich kann man das ja gestalten. Und aber auch mit praktischen Arbeiten.
Wenn du jetzt gedanklich deinen Flug und deine Reise nach Tansania durchgehst, welche Stationen hast du? Also du wirst ja einen Flug nehmen und danach im Land, wie kommst du eigentlich nach Arusha?
Ach, nach Arusha ist ganz einfach. Wir landen am Kilimanjaro Airport. Der ist so zwischen Arusha und Moshi, das kann man vielleicht auf der Landkarte sich anschauen. Und dann, denke ich, werde ich vom Taxi abgeholt. Das ist das Einfachste. Und es ist ungefähr 50 Minuten Fahrt, ist nicht länger. Und dann bin ich in Arusha auf unserer Base und da wohne ich auch. Und dann überlegen wir, wann wir nach Malambo fahren. Also mit unserem eigenen Auto. Und nachdem Angelika dort ist, denke ich, dass wir zusammenfahren werden.
Was ist in Malambo?
Malambo sind unsere Schulen. Also Malambo ist ein Ort, genau, es sind zwei Orte. Also Arusha ist die Regionalhauptstadt, ja, von der Region Arusha. Und da ist unser Base, ich weiß es den deutschen Ausdruck nicht dafür, unser Hauptbüro vielleicht, unsere Zentrale. Und dann haben wir auch noch ein kleines Waisenheim dort für Mädchen, so ca. 25. Ja, und die ganze Logistik und so wird eigentlich alles in Arusha gemacht. Das ist halt einfach eine Stadt und dafür besser geeignet. Und unsere beiden Schulen sind in der Steppe, das ist 300 Kilometer entfernt. Da muss man eigentlich immer einen Tag Fahrt einkalkulieren. Und meistens fahren wir mit dem vollgepackten Auto, denn wenn man schon so weit fährt, dann hat man in der Regel auch immer viel mitzunehmen. Genau, und da fahre ich dann halt, weiß ich auch nicht, vielleicht 2 Tage später hin, würde ich mal sagen. Erstmal ankommen und ich glaube, ich werde aber sicher nicht sehr lange in Arusha bleiben. Also ich wohne ja in Malambo, bin die meiste Zeit dort. Ich fahre natürlich ab und zu nach Arusha, einfach um Einkäufe zu machen oder Sachen zu erledigen, die man im Busch nicht erledigen kann oder Freunde zu treffen, Beziehungen zu pflegen, die halt in der Stadt sind oder wenn wir Meetings haben. Aber ansonsten bin ich schon hauptsächlich in der Steppe und fühle mich da echt auch sehr wohl. Und hat sich auch sehr verändert. Am Anfang, als ich ankam, hatten wir noch nicht mal Telefonverbindung. Das war dann nach 2 Jahren ungefähr möglich, also ab Mitte 2012. Und inzwischen hat man ja Internet, auch bei uns. Also es ist überhaupt kein Problem, ins Internet zu kommen und auch entsprechend zu arbeiten. Also es ist teurer als hier, das, man muss sich schon überlegen. Also es ist nicht so, dass ich wie hier mit WLAN quasi rund um ihrem Internet bin, auch wieder in der Stadt ist das auch möglich. Aber auf dem Dorf ist es dann sehr teuer. Da gehe ich dann wirklich auch nur ins Internet, wenn es sein muss.
Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle gottesreichen Segen bei deiner Rückreise und auch natürlich in deinem Dienst in Tansania. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch ein paar Gebetsanliegen mitgeben, die unsere Hörerinnen und Hörer dann ja, aufnehmen, ihre Liste vielleicht.
Also ein ganz dringendes Gebetsanliegen für mich ist meine Arbeitserlaubnis. Wir müssen die alle 2 Jahre neu beantragen. Das ist einfach so. Die ist halt immer nur für 2 Jahre, wird die ausgegeben oder vergeben. Und die war abgelaufen Ende Mai und der Antrag für die neue Arbeitserlaubnis wurde abgelehnt. Es hat auch noch ein Dokument gefehlt. Das heißt, es wird jetzt immer noch geprüft und ich warte noch drauf. Wie das dann bei der Einreise wird, mal gucken. Also ich hoffe natürlich, dass ich trotzdem reinkomme, weil ich kann ja auch die Belege vorlegen, dass wir das schon bezahlt haben. Das ist das eine. Das andere ist einfach ein gutes Ankommen und auch die Arbeiten, die jetzt anstehen, ja, dass wir die gut machen können. Und dass Tansania wirklich vor einer schlimmen Corona-Krise verschont bleibt, einfach weil das Land dem überhaupt nicht gewachsen wäre. Das gilt vielleicht für ganz Afrika, aber gilt für die ganze Welt. Aber für mich ist es halt einfach ein Anliegen, dass es in Tansania so ist, dass Menschen wirklich auch haupt davon verschont werden. Ja.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Man merkt schon, dass dein Herz sehr schlägt für Tansania, für das Volk der Maasai.
Ja, wirklich sehr. Ja, es sind meine Freunde.
Dann nimm mal liebe Grüße mit, auch von uns aus Deutschland.
Vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Und vielen Dank für alle Unterstützung, vor allem auch durch Freunde hier in Deutschland, alle Gebetsunterstützung, alle Spendengaben. Das ist wirklich ein großes Geschenk und ich bin sehr dankbar dafür. Dankeschön.
Dann gute Reise dir, Elisabeth.
Vielen Dank. Dankeschön. Gottes Segen.
Sie hörten soeben Teil 2 des Interviews mit Elisabeth Merz vom Verein Hilfe für die Maasai. Weitere Informationen zu diesem Verein finden Sie im Web unter www.maasai.org. Ich wiederhole, www.maasai.org. Sie können den Verein auch telefonisch erreichen und zwar unter nachfolgender deutscher Festnetznummer 04526290. Ich wiederhole die Telefonnummer 04526290. Unsere Sendezeit ist fast zu Ende. Ich habe noch einen letzten Spruch für Sie. Den besten Gebrauch von seinem Leben macht derjenige, der es einer Sache widmet, die ihn überdauert. Am Mikrofon war Alexander Schmidt. Ich wünsche Ihnen Gottes reichsten Segen. Auf Wiederhören.